Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Spanische Verhältnisse, das heißt momentan 5 Punkte Abstand zwischen dem Tabellenführer und dem 8. Und Spitzenreiter ist weder der FC Barcelona noch Real Madrid. Nach 7 Spieltagen ist die Liga erstaunlich abwechslungsreich. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vamonos!
La Liga.
Und hier ist der Mann, der sich momentan nicht nur mit Toren in Spanien beschäftigt, sondern auch mit Schmetterbällen in Bulgarien und Italien. Mein Laola 1TV-Kollege Tom Oleming. Hombre, buenos dias. Volleyball?
Ja, buenos dias, du sagst es, Volleyball. Die Europameisterschaft der Männer beginnt am Freitag und Deutschland ist Medaillenkandidat, könnte zum ersten Mal eine Medaille bei der EM gewinnen. Und ich werde es gemeinsam mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Ralf Bergmann alle Spiele der deutschen Mannschaft dann kommentieren. Es könnte spannend werden, also freue ich mich schon drauf.
Auf Laola 1 TV.
Auf Laola 1 TV. Alle Spiele und eben die Deutschen mit mir und dem Kollegen Ralf Bergmann.
Du bist praktisch der Fachmann und er ist für das Play-by-Play zuständig. Oder? Du bist
genau, der Experte. Genau so haben wir es geregelt. Ich glänze mit meinen Expertisen und er sorgt dafür, dass ich mich nicht zu sehr in die Analysen verstricke.
Wie findest du die Sportart?
Ja, ich konnte ehrlich gesagt vor ein paar Wochen noch nicht ganz so viel mit anfangen, aber inzwischen bin ich voll drin. Also hab mir auch bin wirklich sehr begeistert im Moment davon.
Wunderbar. Und aber La Liga fällt nicht unter den Tisch dabei.
Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber nein, glaube ich nicht. Bin nicht unter den Tisch. Der Vorcheck hält mich dran.
Gut, freut mich. Wir sind jetzt 7 Spieltage in der Saison und ja, die Tabelle schaut ein bisschen verrückt aus, finde ich. Also hätte man so vor der Saison ganz sicher nicht erwartet. Erster Villarreal mit 16 Punkten, zweiter Real Madrid 15, Celta Vigo auch 15, Barça auch 15, Atletico 13, Deportivo La Coruña vorne mit dabei 12, Eibar 12, Real Betis 11. Das ist so fast die erste Tabellenhälfte. Dann kommen noch Valencia und Espanyol und die hängen alle, ja, ich habe es gesagt, 5 Punkte zusammen. Also zwischen dem ersten Villarreal und dem 8. Real Betis Sevilla sind 5 Punkte Unterschied. Hast du eine Erklärung, warum die Liga in dieser Saison so ausgeglichen ist? Denn spanische Verhältnisse hieß ja lang Real Madrid und Barça oder andersrum. In den vergangenen Jahren hieß es dann halt Real Madrid, Barça und Atletico oder in anderer Reihenfolge. Jetzt ja, sind es mehrere Mannschaften, die da vorne mit dabei sind. Und also ich meine, 7 Spieltage, klar, ist noch lang, aber das ist zumindest mal ein gewisser Teil dieser Saison schon.
Ja, das auf jeden Fall. Also sicherlich bemerkenswert und auf verschiedene Punkte dann auch oder an verschiedenen Punkten dann auch festzumachen, weshalb es momentan so aussieht, wie es aussieht. Eine Mannschaft wie Deportivo, die jetzt Sechster ist, hat beispielsweise jetzt noch nicht gegen Real Madrid und Barça gespielt. Also da fehlen jetzt noch die klassischen Spiele, in denen Deport dann auch sicher die Punkte lassen wird. Aber es sind eben Mannschaften vorne, die in den letzten Jahren auch gut gearbeitet haben, die sich im Sommer dann auch richtig verstärkt haben. Und bei den großen Dreien in dem Fall ist es so, dass dass sie so ein bisschen auch mit Verletzungsproblemen zu tun haben, dass einiges umgestellt wurde im Kader, dass vielleicht noch nicht alles zusammengreift und sie insofern teilweise auch überraschend Punkte lassen mussten, wie Barcelona beispielsweise in Sevilla und in Vigo, wie Real Madrid, das dreimal unentschieden gespielt hat, noch nicht verloren hat, aber trotzdem gegen Gijón, gegen Malaga und gegen Atletico eben Punkte lassen musste. Das ist dadurch alles ein bisschen zusammengestaucht, aber macht es auf jeden Fall deutlich interessanter.
Sind noch ein paar Mannschaften dabei, die Spaß machen, also mit Villarreal und mit Celta Vigo, wenn wir auf die vielleicht nochmal eingehen. Villarreal nochmal Tabellenführer, 5 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, 16 Punkte, unter anderem gegen Atletico schon gewonnen in dieser Saison mit 1-0 war es, glaube ich, muss mal kurz schauen, ja, 1-0 Heimsieg gegen Atletico, jetzt verrückterweise am Wochenende 0-1 bei UD Levante verloren und Celta Vigo, ja klar, mit diesem 4-1-Sieg gegen den FC Barcelona, diese beiden Mannschaften hatte ich jetzt zumindest für das obere Drittel nicht unbedingt auf dem Zettel, sind eher so Mannschaften, die in den vergangenen Jahren immer mitgesprochen haben, wenn es um die Europa-League-Plätze ging. Was machen sie besser als in den vergangenen Jahren oder ist es tatsächlich so, dass die Top 3 halt noch nicht so wirklich in Fahrt sind?
Naja, oberes Drittel wäre ja sechster, siebter Rang
Das
etwas.
ist, stimmt auch noch oberes Drittel, ja, aber okay, dann sag
Aber
oberes Viertel, also
ja,
Champions League-Plätze, ja.
genau. Nee, also was machen Sie besser? Bei Villarreal haben die Neuzugänge gefruchtet. Sie haben inzwischen einen, glaube ich, etwas breiteren Kader, als es noch in der Vorsaison der Fall war, obwohl sie wichtige Spieler abgegeben haben. Sie haben offenbar ein wirklich glückliches Händchen bei den Transfers ja, gehabt, indem sie Spieler verpflichtet haben, die sofort funktioniert haben. Sei es Soldado, sei es Samu Castillejo, sei es Samu Garcia, sei es Leo Baptistão. Das hat alles gut funktioniert. Dazu sind sie bislang auch relativ von Verletzungsproblemen verschont geblieben, mit denen sie in der letzten Saison stark zu kämpfen hatten. Bei Celta auch so ein Bild, ähnliches Bild, in dem sie die richtigen Spieler neu geholt haben, wenig insgesamt bei Celta verändert wurde, aber auf ein, zwei Positionen sie die Spieler ausgetauscht haben beziehungsweise austauschen mussten, aber die neu dazugekommen sind, wie Daniel Vaz und Iago Aspas, haben die Qualität, die vorher vorhanden war, eigentlich nochmal verstärkt. Und dass Celta eben eine Mannschaft ist, die ganz gut in eine Saison kommen kann, das haben wir in den letzten beiden Spielzeiten eigentlich immer gesehen. Und da fehlte dann irgendwann so Mitte, also so um diese jetzige Saisonphase rum, da fehlte dann die Konstanz. Ich bin mal gespannt, ob sie dieses Jahr, nachdem sie in der Vorsaison auch gute Leistungen abgeliefert hatten, auch Barca geschlagen hatten im Camp Nou, ob sie das jetzt auch weiter durchziehen können und es eben mehr ist als nur so eine, ja, ich würde sagen, Zweitagesfliege.
Ja. Auffällig ist bei, vor allem beim FC Villarreal, dass sie viele Spieler geholt haben, die sich eben in der Liga auskennen. Also, dass sie nicht irgendwie von sonst wo aus Brasilien oder Argentinien ihre Neuzugänge geholt haben, sondern klar, Roberto Soldado hat bei Tottenham zuletzt gespielt, aber also, er kennt auf jeden Fall La Liga. Samu Castillejo hast du angesprochen, vor Malaga, Samuel FC Malaga. Gut, Cedric Bagambu ist jetzt eine Ausnahme vom Bursaspor, aber Denis Suarez vorher Barca, Victor Ruiz vorher FC Valencia, Adrian Lopez vorher Porto, aber er hat davor auch schon in Spanien gespielt. Spielt das eine Rolle, dass diese Spieler halt einfach auch sich in der Liga auskennen und deswegen vielleicht auch keine Anlaufschwierigkeiten haben?
Ich kann es mir gut vorstellen. Also einerseits ist natürlich die Sprache da zumindest mal etwas, was ihnen entgegenkommt. Das ist bei den meisten aus Südamerika auch der Fall, aber trotzdem ist dann der kulturelle Unterschied natürlich nicht ganz so groß, wenn man sich dann wieder in der spanischen Liga befindet. Dazu sind es eben auch Spieler, die eine gewisse Erfahrung schon mitbringen und jetzt nicht, auch wenn Samu Castillejo beispielsweise, glaube ich, erst 19 oder 20 ist, hat er trotzdem schon eine gewisse Erfahrung auch in der Liga gehabt. Also da fällt es ihnen jetzt nicht schwer, wenn sie nach Barcelona müssen, wenn sie zu Hause gegen, was weiß ich, Valencia beispielsweise spielen. Das ist sicherlich ein Punkt, der die Mannschaft momentan stärker macht. Ansonsten hat sich Villarreal ja auch immer neben dem eigenen Nachwuchs auch über Südamerika versteckt. Das haben sie in diesem Sommer eben nicht so getan. Und momentan scheint es eben auch zu fruchten, indem sie die Spieler, wie du es angesprochen hast, geholt haben, die eine gewisse La Liga-Erfahrung mitbringen, vielleicht auch Potenzial mitbringen, um sich nochmal zu verbessern und so eben auch für Spaß auf dem Spielfeld sorgen.
Welche Rolle spielen bei Villarreal und bei Celta Vigo die beiden Trainer? Was kannst du zu denen sagen?
Naja, Marcelino Garcia Toral, der Trainer von Villarreal, ist einer, der schon häufig, also viele Jahre in der Liga da ist. Sieht immer noch fast jünger aus und etwas ruhiger aus, als er dann an der Seitenlinie meistens rüberkommt. Jemand, der in der Vergangenheit häufig als Trainer Erfolge mit kleineren Mannschaften gefeiert hat, der auch mit Villarreal den Aufstieg eben geschafft hatte, den Wiederaufstieg geschafft hatte, der also die Mannschaft jetzt schon im dritten Jahr begleitet. Einer, der eben, so sagen es die Spieler, immer eine ganz gute Ansprache hat, der einen ganz guten Kurs mit den Spielern fährt, der auch gerne bei Villarreal ist, das auch relativ auffällig, wie ich finde, über außen spielen lässt, konsequenter als es vielleicht andere Trainer tun in einem 4-4-2 im Moment. Das war schon in der letzten Saison dann eben der Fall mit beispielsweise Denis Cheryshev auf dem Flügel, der extra eben dafür diese Rolle geholt wurde. Und auf der anderen Seite Eduardo Berizzo, zweites Jahr für ihn bei Celta, Trainer, der sich relativ schnell zurechtgefunden hatte, nachdem Luis Enrique ja Celta verlassen hatte, letztes Jahr eine schwere Krise hatte, als Celta, ich glaube, 7 Spiele lang ohne Torerfolg war oder irgendwie so in die Richtung ging es auf jeden Fall. da sich durchgearbeitet hat, so ein paar Stellschrauben in der Mannschaft verändern konnte, setzen auf ein 4-3-3, hohe Laufarbeit ist da gegeben. Also zwei nicht hundertprozentig gleiche Trainer, die trotzdem jeweils dann ihr System auf die Mannschaft umsetzen können und mit dem vorhandenen Spielermaterial eben auch was anzufangen wissen.
Auf jeden Fall die beiden positiven Überraschungen in dieser Saison der FC Villarreal und Celta Vigo. Schauen wir uns trotzdem die Top-Teams natürlich auch ein bisschen an, Tomole. Am Wochenende hat es jetzt das Derby Madrileño gegeben. Wir haben vor 2, 3 Wochen mal gesprochen, dass sich Atletico gegen Barça extrem schwer tut. Gegen Real Madrid ist das anders. Die haben sie irgendwie im Griff. Das war jetzt dieses 1:1 am Wochenende. Das fünfte Derby in Folge in La Liga, das sie nicht verloren haben. Also da scheint Diego Simeone anders als beim FC Barcelona so ein bisschen den Schlüssel zum Erfolg gefunden zu haben.
Ja, zumindest ergebnismäßig.
Ja.
Das Spiel an sich war jetzt nicht doll. Das war sicherlich eines der schwächsten Liga-Derbys der vergangenen Jahre, weil eigentlich Real Madrid früh in Führung gegangen war durch ein Tor von Benzema und Real Madrid ab da versucht hatte, den Vorsprung irgendwie zu verwalten. Das Glück für Atletico war dann letzten Endes, dass sich Dani Carvajal, der das 1:0 vorbereitet hatte, verletzt hatte. Dann raus musste, Abeloa reinkam und Atletico von da an viel über die eigene linke Seite getan hat und so dann letzten Endes auch das Tor entstanden ist. Aber beispielsweise in der zweiten Hälfte hatte Atletico wirklich Probleme, sich Chancen rauszuspielen. Das Tor an sich war dann auch so ein bisschen glücklich von der Entstehungsweise her durch Luciano Vietto, der dann auch sein erstes Tor überhaupt für Atletico erzielen konnte. Danach hatte Atletico überraschenderweise dann sogar die Chance auf einen Sieg. Also die letzten 10 Minuten hatte Real Madrid Riesenglück, dass sie das nicht noch verlieren. Für mich war es an sich fast schon ein enttäuschendes Derby zwischen den beiden Teams, bei dem ja irgendwo die Fragezeichen auf beiden Seiten danach auch zu sehen waren.
Ja, gerade bei Real Madrid, was machen wir mit der Saison bis jetzt? 4 Siege, 3 Unentschieden und noch nicht verloren, aber die 3 Unentschieden hast du angesprochen, jetzt außer gegen Atletico natürlich auch nicht gegen die Kracher Gegner mit Malaga und mit Sporting Gijón. Spürst du da irgendwie Unruhe oder sagen die sich, wir sind ein Punkt hinter dem Tabellenführer, sind voll dabei und das ist noch früh in der Saison, passt schon.
Naja, wenn es keine Unruhe gäbe, dann wäre es, glaube ich, nicht Real Madrid. Also irgendwo gibt es da immer Unruhe oder ja, zumindest Missstimmung, wenn nicht jedes Spiel gleich hoch gewonnen wird. Und der Start in die Ligasaison zumindest verlief eben nicht optimal. Cristiano Ronaldo hat 5 Tore auf seinem Konto, aber die hat er alle in einem Spiel, und zwar gegen Espanyol Barcelona, geschossen. Der ist noch nicht richtig drin in der Saison. Dadurch fehlt Real Madrid eben auch die Stärke von Cristiano Ronaldo, der unumstritten einer der 2 besten Spieler in La Liga ist.
Vielleicht sogar
Neben
auf der
Messi
Welt.
wahrscheinlich. Ja, auf der Welt wahrscheinlich. Ja. Der ist nicht bei 100% im Moment. Das ist sicherlich ein entscheidender Faktor. Dann kommt dazu, dass ich glaube, dass Rafa Benitez immer noch nicht bei 100% ist von dem, was er von seiner Mannschaft sehen möchte. Ab und zu waren Verletzungsprobleme mit dabei. Bale jetzt erst wieder zurückgekommen. James fehlt im Moment, der vielleicht der war, der zum Saisonstart am besten in Form war. Jetzt schießt Karim Benzema zum Glück viele Tore für Real Madrid, aber es hapert eben an verschiedenen Positionen. Kroos beispielsweise ist für mich überhaupt noch nicht drin. Da hatte ich gedacht, dass er gegen Atletico eine viel bessere Leistung bringen könnte, weil er Unterstützung bekam eben neben Modric noch von Casemiro. Casemiro hat eben die defensive Sechserposition übernommen, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, viele Zweikämpfe gewonnen, war sehr robust, hat auch mit ein paar ganz guten Pässen das Spiel eröffnen können. Aber Kroos hingegen ist beispielsweise so ein Spieler, bei dem ich im Moment ein paar Fragezeichen aussehe, der nämlich ein gutes Stück hinter der Form seiner letzten Saison herläuft.
Keylor Navas hat einen Elfmeter gehalten gegen Atletico. Also hat jetzt über 90% der Schüsse aufs Tor abgewehrt, habe ich kürzlich gelesen. Also die Tordebatte ist erst einmal, glaube ich, ad acta gelegt. Und an der Defensive liegt es ja auch nicht bei Real Madrid. Woran scheitert es in der Offensive? Woran liegt es auch, dass Cristiano Ronaldo seine Buden nicht macht? Also du hast ja den Fünferpack angesprochen, das war natürlich großartig, aber jetzt hat er gegen Granada nicht getroffen, gegen Athletic Bilbao nicht getroffen, gegen Malaga und gegen Atletico Madrid in der Liga, also 4 Ligaspiele in Folge, kein Treffer für ihn. Das ist sehr, sehr ungewohnt und eigentlich hat er auch gute Unterstützung da vorne.
Ja, zum Glück hat er, würde ich sagen, hat er in der Champions League getroffen, aber er ging es auch gegen Shakhtar Donetsk und Malmö. Bei allem Respekt vor beiden Mannschaften, dass es dann eben auch eher noch, also in den jeweiligen Töpfen, relativ leicht ist, los für Real Madrid gewesen. Also bei Cristiano Ronaldo war zumindest meine Vermutung zu Beginn, dass er nicht so ganz damit klarkommt, dass Bale jetzt häufig über die zentrale Position im Mittelfeld kommt und ihm da so ein bisschen auch an Aktionsradius wegnimmt. Da hat zumindest für mich jetzt zu Beginn nicht immer die Abstimmung gepasst. Gegen Espanyol hat es eben wunderbar funktioniert, aber in den sonstigen Spielen hat es ein bisschen gehapert. Für mich wirkt so, als wäre er nicht bei 100% im Moment, möglicherweise auch körperlich, wirkt auf mich nicht so spritzig, schnell, dynamisch, wie es sonst häufig ist. Gerade diese Momente, in denen Cristiano Ronaldo dann mal so zwei, drei Gegenspieler auch stehen lässt und dann einen Schuss auf 25 Metern ins Tor setzt oder auch in die Nähe des Tores setzt, das habe ich in dieser Saison ziemlich selten von ihm gesehen. Er wird vor allem dann gefährlich, wenn er in der Nähe des 16ers ist, wenn er sich quasi schon wie ein Mittelstürmer oder ähnlich wie ein Mittelstürmer verhält, aber so sein Aktionsradius auf der linken Seite, den er häufig hatte, eben mit viel Druck und mit viel Wucht dann auch Richtung Tor zu ziehen, das geht ihm im Moment für meine Begriffe ein bisschen abhanden.
Bei Barca fehlt der große Star momentan. Lionel Messi hat sich ja verletzt und fällt noch knapp zwei Monate, fällt er noch aus. Mit dieser Knieverletzung. Und Barca verliert jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Eine richtige Klatsche kassiert gegen Celta Vigo auswärts am 5. Spieltag 1-4 und jetzt am Wochenende gegen Sevilla mit 1-2. Das Problem von Barca eher in der Defensive in dieser Saison zu finden oder ebenso in der Offensive hakt es noch an mehreren Stellen. Denn wenn wir uns Real Madrid anschauen, die haben zwei Gegentore kassiert, also Defensive steht wirklich gut, zuletzt die Offensive vielleicht ein bisschen das Problem, obwohl sie insgesamt auch schon wieder 15 Buden gemacht haben, damit zusammen mit Celta Vigo die meisten. Bei Barca ist es so, dass sie schon 9 Gegentore kassiert haben in 7 Spielen und das ist zu viel.
Auf jeden Fall und vor allem, wenn wir es mit der letzten Saison vergleichen, als Claudio Bravo bis zum Clásico kein Gegentor kassiert hat und dass es eben nicht nur an Bravo oder nicht nur an Ter Stegen lag, der jetzt ja wieder auf der Bank saß, haben wir jetzt auch gegen Sevilla gesehen, als Claudio Bravo eben auch zweimal hinter sich greifen musste. Also da passt der gesamte Defensivverbund bei weitem nicht so gut zusammen wie in der vergangenen Saison. Barca steht an sich so, wie sie es sonst auch machen, also relativ weit vorm Tor, sie haben aber Probleme, eben diese entscheidenden Zweikämpfe dann zu gewinnen, wenn dann auch mal der Gegner hinter die Viererkette kommt beispielsweise oder grundsätzlich auch mal durch irgendeine Aktion durch die Mitte teilweise gefährlich wird. Siehe das Tor von Atletico, das ich jetzt noch im Kopf habe, als Torres mal steiler geschickt wurde und dann Ter Stegen vielleicht auch nicht richtig rauskam. Aber trotzdem gab es solche Aktionen in der Vorsaison eher seltener, in denen der Gegner eben die Tore schießen konnte. Dazu fehlt jetzt eben vorne mit Lionel Messi der wichtigste Mann im Angriff. Sie haben immer noch Luis Suarez, sie haben immer noch Neymar, aber dazu kommen eben weitere Verletzungsprobleme. Auch Andrés Iniesta fehlt im Moment eben zumindest für einen Monat. Das summiert sich dann eben. Denke, in Sevilla kann man verlieren. Das ist eines der schwierigsten Stadien in Spanien, gerade weil sich Sevilla jetzt offenbar auch wieder gefangen hat. Aber trotzdem wirft selbstverständlich dann irgendwo die Fragen auf, wie gut ist Barcelona tatsächlich ohne Messi und vor allem, wie du es gesagt hast, die Defensive muss um einiges besser werden, damit Barca eben nicht mehr droht, solche Spiele wie in Vigo oder wie in Sevilla zu verlieren.
Ja, da fehlt es auch ein bisschen an der Eingespieltheit in der Viererkette zum Beispiel. Also jetzt hat am Wochenende Piqué neben Mathieu gespielt. Da hat in der Innenverteidigung aber auch schon Bartra gespielt, da hat auch schon Mascherano gespielt. Sergio Roberto scheint jetzt tatsächlich der Rechtsverteidiger zu sein. Dann im Mittelfeld finde ich auch interessant, dass Mascherano teilweise die zentrale Position übernimmt und Busquets über die Halbposition. Eigentlich ist ja Sergio Busquets der geborene Sechser da im zentralen Mittelfeld. Kommt jetzt über die Halbposition. Liegt vielleicht auch daran, dass Iniesta eben nicht kann. Was sagst du zu dieser Personalie?
Zu welcher?
Ja, Busquets nicht zentral, sondern eben nach vorne versetzt auf der linken Seite, also nicht ganz vorne, aber auf der Halbposition im Mittelfeld. Sollen sie jetzt gegen Sevilla auch gespielt am Wochenende, oder? Also ich habe sie gesehen im keinesfalls überragenden, überzeugenden 2-1 gegen Las Palmas und da war das eben so, dass Mascherano zentral gespielt hat und Busquets eben links auf der Halbposition im Dreier-Mittelfeld und vielleicht war der Beweggrund, dass eben er dafür sorgen sollte, dass die Bälle weiter transportierend werden in die Offensive, aber gleichzeitig fehlt er halt da im Zentrum mit seiner unglaublichen Antizipationsfähigkeit und ja, mit seinen Qualitäten als Ballverteiler.
Ja, das stimmt. Ich denke, einer der Hauptgründe ist, dass dass Barca im Moment eben die Mittelfeldspieler quasi fehlen. Also Rakitic ist momentan nicht bei 100%. Ihn jetzt die ganze Zeit spielen zu lassen, wäre wahrscheinlich auch falsch. Dann gäbe es hinten raus wieder Probleme. Körperlicher Natur, Rafinha fehlt verletzt. Iniesta ist jetzt auch verletzungsbedingt ausgefallen. Sergio Roberto wird jetzt hinten rechts gebraucht, weil er erstens Dani Alves ersetzen musste und Dani Alves dann auch noch so gut ersetzt hat, dass er momentan Rechtsverteidiger Nummer 1 ist. Arda Turan und Aleix Vidal stehen auch nicht zur Verfügung und dann wird es eben auch bei Barca dünn. Sie haben es jetzt mal probiert bei einem Ligaspiel mit Gerard Gumbau, das war ein Nachwuchsspieler, der hat es jetzt auch nicht besonders doll gemacht. Sergi Samper hat in der letzten Saison mal gespielt, er scheint momentan weit weg zu sein. Also ich glaube, die Idee, Javier Mascherano, der ursprünglich auch mal im defensiven Mittelfeld hauptsächlich gespielt hat und das, glaube ich, auch in der argentinischen Nationalmannschaft auch macht, mal auf die Sechs zu ziehen, macht für mich durchaus mal Sinn, weil er ein überragender Balleroberer ist. Dass Busquets die bessere Variante auf der Position ist, ist auch klar bei Barca. Aber ich glaube eben, dass es vor allem damit zusammenhängt, dass man einigen Spielern Entlastung geben möchte und auf der anderen Seite eben in der Verteidigung dafür dann ein relativ hohes Angebot an Spielern ist. Beispielsweise mit Jérémy Mathieu, der sowohl innen als auch links verteidigen kann, mit Piqué, mit Bartra, mit Mascherano, der dann eben auch innen verteidigen kann. Ich denke, das wird mehr der Hauptgrund gewesen sein. Ich denke nicht, dass es eine Variante ist, Busquets auf der Halbposition spielen zu lassen und Javier Mascherano im defensiven Mittelfeld gegen die ganz großen Gegner.
Kurzer Blick noch auf die Torwartposition. Da war jetzt wieder Bravo im Tor am Wochenende. Was heißt das für Marc-André ter Stegen?
Tja, also Liga-Torhüter ist er nicht mehr, wie er es auch in der Vorsaison nicht war. Wenn es blöd läuft, dann ist er auch nicht mehr der Torhüter in der Champions League, glaube ich aber nicht. Ich tippe drauf, dass er mindestens die Gruppenphase in der Champions League durchspielen wird, auch in der Copa del Rey wieder spielen und höchstens in der Champions League rausgenommen würde, wenn man das Gefühl hätte, Bravo sei um mehrere Klassen besser und Ter Stegen würde jegliche Sicherheit, die er in der letzten Saison noch ausgestrahlt hat, verloren haben. Ich glaube, so weit ist man noch nicht und ich glaube auch, dass Ter Stegen sich wieder mehr fängt, als es in seinen Spielen der Fall war. Es war viel unglücklich, als er Claudio Bravo in der Liga vertreten musste, aber er hat eben auch keine Werbung in eigener Sache machen können.
Was haben wir noch bei Barca? Was sagst du zur Frisur von Neymar? Ich find's gut, dass er endlich mit der Mode geht.
Hat sich ein Beispiel an dir genommen, an deinem Twitter-Foto oder was?
Ja, mich hat's ein bisschen gerissen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und ich muss auch
Und
ganz
hast
ehrlich
du den
sagen,
Spiegel geblickt und dachtest, da steht Neymar vor dir.
nee, auf dem Platz war es dann auch so, also von Weitem sind Neymar und Mascherano dann nicht mehr so gut auseinanderzuhalten. Wobei
Das stimmt.
ich ja gut finde, sobald sie den Ball haben, dann weißt du, wer es ist.
Ja, das war immer, das stimmt, das ist manchmal gar nicht so einfach, oder das ist schon mal, manchmal ganz hilfreich, wenn man die Spieler schon so allein wegen frisurentechnisch unterscheiden kann. Und deshalb bin ich auch eigentlich dafür, dass Neymar wieder einen etwas extravaganteren Haar, ja, etwas extravagantere Frisur hat.
Ich denke, es wird auch wieder passieren. Er wird sich von diesem
Wahrscheinlich.
Kurzhaarschnitt, wird er sich irgendwann über kurz oder lang wieder trennen. Ihr hört den Vorcheck zu La Liga mit Senior Tomole Mink. Tomole, wir haben gesagt, wir machen es jetzt nicht mehr wöchentlich und ganz genau mit dem Blick auf jede einzelne Partie, sondern schauen, dass wir, ja, dass wir alle 2, 3 Wochen mal über die Lage der Liga so ein bisschen quatschen. Kommt uns beiden, glaube ich, ein bisschen entgegen in der aktuellen Phase mit allem, was sonst so zu tun ist. Und man kann ja dann auch hier so ein Zwischenfazit ziehen. Ich glaube, das ist in Ordnung, oder?
Also für mich schon, ja.
Ja. Alle Informationen zum Vorcheck gibt es auf www.checkpot.fm. Also da gibt es alle Episoden. Facebook-Seite lautet facebook.de/der Vorcheck. Ihr findet mich auf Twitter unter @fetzi6 und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Vorcheck über euren Podcatcher zu abonnieren. Wir haben noch Los Otros und Tom Ole, da hätte ich mir drei Mannschaften rausgesucht. Deportivo La Coruña, Real Sociedad und Real Betis. Und du weißt wahrscheinlich, warum jeweils.
Also ich hoffe es zu wissen. Wir haben es ja so genau haben wir es ja nicht abgesprochen, aber bei Deportivo La Coruña eben, weil sie Tabellensechster sind, was sicherlich überraschend ist, nachdem sie in der vergangenen Saison fast abgestiegen wären und wahrscheinlich abgestiegen wären, wenn Barça nicht am 37. Spieltag die Meisterschaft geholt hat. Denn wenn wir uns daran erinnern, war es ja am 38. Spieltag so, dass Depor abgestiegen wäre, wenn sie, glaube ich, unentschieden gespielt hätten in Barcelona, das Spiel aber gewinnen konnten. Oder sie haben unentschieden gespielt und wären mit einer Niederlage abgestiegen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat Barça dann hinten raus das Spiel nicht mehr wirklich ernst genommen. Der dritte Torhüter hat gespielt, Vermaelen kam zu seinem ersten Ligaeinsatz und vieles weitere, sodass Depor dann in Barcelona die Klasse halten konnte, was dann bei den Fans anderer Mannschaften ein bisschen für Magenverstimmung gesorgt hat. Aber
2-2 war es.
Depor,
Unentschieden. 2-2.
Unentschieden,
Genau. Und
genau. Dann, aber
Barça
Barca lag
hat
früh mit 2-0
genau
vorne und dann
vorne.
hat Depor die Partie nochmal ausgleichen
Genau, und
können,
Barça
glaube
hat
ich.
dann noch so ein bisschen Xavi gefeiert und so
Genau.
weiter und so fort. Ja. Genau,
Also
andererseits wäre es ja dann wahrscheinlich so gewesen, dass sich dann Depor doch wieder am grünen Tisch gehalten hätte. Egal, sie wären beinahe abgestiegen und sind jetzt vorne mit im vorderen Drittel. Also sind in der Vorsaison 16. geworden, sind jetzt im vorderen Drittel.
genau, sie haben sich nämlich im Sommer, ja, sie haben im Sommer gut gearbeitet. Der neue Trainer, der letztes Jahr auch die Klasse mit ihnen gehalten hatte, Victor Sánchez del Amo, hat gezeigt, dass er ja nicht nur Feuerwehrmann spielen kann und mit ein bisschen Glück die Klasse hält, sondern dass er eben noch was Neues aufbauen kann. Drei Siege, drei Remis, eine Niederlage erst. Klar, sie haben noch nicht gegen die ganz großen Teams gespielt, aber sie verkaufen sich um Klassen besser. Auch dank eines überragenden Lucas Perez bislang, der wichtigste Mann bei Deportivo La Coruña in dieser Saison ist, vier Saisontore erzielt hat, ständig für Gefahr im Angriff sorgt und ja, zumindest einige Fans wieder davon fantasieren lässt, dass es vielleicht doch noch irgendwann mal wieder in den nächsten 2, 3 Jahren ein Super-Depor wie zu Beginn dieses Jahrtausends geben könnte.
Deportivo La Coruña verbinde ich immer mit einem Spieler irgendwie.
Bei
Wenn man schon.
Macaé?
Na, früher.
Oh.
Ein Brasilianer.
Bebeto?
Ja, genau. Also irgendwie, wenn ich an Depor denke, denke ich immer an Bebeto. Ist natürlich
Naja.
schon ein bisschen länger her.
Ja, ich wollte gerade sagen, für mich ist es dann schon zu lange her.
Bei aller Offensive ist mir auch noch aufgefallen, bei Deportivo La Coruña, bei Opta José habe ich das gelesen, auf Twitter, dem spanischen Twitter-Account von Opta, von ja, dem Datenspezialisten, wie nennt man das,
Lieferanten.
Datenlieferanten, genau, die viertwenigsten Schüsse in den fünf besten europäischen Ligen zugelassen. Nur die Bayern, Dortmund und die Fiorentina haben weniger Schüsse aufs Tor kassiert, oder Schüsse insgesamt kassiert. Deutet dann auf eine recht kompakte Mannschaft hin. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Depor noch nicht so oft gesehen habe in dieser Saison.
Ähnliches muss ich sagen. Also ich hab sie, glaube ich, etwas häufiger wahrscheinlich gesehen als du, aber nicht ganz so intensiv verfolgt wie Real Madrid oder Barca natürlich. Also ich glaube, es hängt mit mehreren Sachen zusammen. Einerseits steht die Defensive ganz gut. Sie haben mit Mosquera und Borges eine gute Doppelsechs davor, vor ihrer Viererkette. Sie haben mit Fernando Navarro von Sevilla sich auf der Linksverteidigerposition, auf der es in den letzten Jahren nicht wirklich gut lief, ganz gut verstärkt. Auch Alex Arribas, auch von Sevilla gekommen, macht einen ganz guten Job in der Innenverteidigung. Dazu kommt eben auch das, was ich gerade eben gesagt hatte, mit den Gegnern, die noch nicht ganz so stark waren in dieser Saison. Das verzerrt, glaube ich, immer noch so leicht diese Statistik, aber trotzdem, viertwenigste Schüsse in den größten europäischen Ligen, spricht eben auch dafür, dass man gerade in dem Bereich wirklich gut gearbeitet hat und ja, sich auch um einiges besser darstellt als in den vergangenen Saisons, als Depor meistens eher eine Schießbude war.
Real Betis habe ich mir noch rausgeschrieben, als Tabellenachter, Aufsteiger, 11 Punkte geholt aus den ersten 7 Spielen, 3 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Aber nicht nur wegen dieser Bilanz, sondern auch wegen HW4 am Wochenende. Erstes Tor beim 2-0-Auswärtssieg bei Rayo Vallecano für Heiko Westermann. Und auch gar nicht so schlecht gemacht.
Erst auf Marca haben sie beispielsweise geschrieben Westerbauer im Vergleich mit Franz Beckenbauer,
Beckenbauer.
weil er eben den Ball nach vorne getrieben hat.
Westerbauer. Wer ist jetzt der neue Kaiser? Jérôme Boateng oder Heiko Westermann?
Ja, wenn, dann würde ich mich für Heiko Westermann entscheiden.
Na, logisch.
Sieht ihm auch optisch etwas ähnlicher, finde ich. Davon abgesehen, ja, Westermann hat sich wirklich gut integriert in die Mannschaft. Hatte so ein bisschen Startschwierigkeiten, um seinen Platz in der Startelf zu finden. Jetzt ist er aber gesetzt, aus dem Abwehrzentrum eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Spielt zwar nicht mehr mit der 4, sondern mit der 17, aber mit der scheint es besser zu klappen als mit der 4 beim HSV in der letzten Saison oder in den letzten Saisons. Er ist hinten drin wirklich ein guter Verteidiger, bekommt gute Kritiken. Auch die Male, die ich ihn gesehen hatte, war zweikampfstark, war eben das, was man von einem deutschen Innenverteidiger in Spanien erwartet. Er war kopfballstark, war zweikampfstark, war vielleicht nicht immer der Eleganteste, aber er war da und hat sein Hauptmetier in der Verteidigung bestens erfüllt. Und jetzt hat er eben noch das Tor geschossen und hat damit seinen Popularitätswert auch in Spanien weit nach oben bringen können.
Heiko Westermann, der Turm in der Schlacht bei Real Betis Sevilla. Ja, wer das Tor nicht gesehen hat, kann sich das nochmal anschauen. Auf Laola 1 TV ist, glaube ich, sogar zu einem der Top-Treffer gewählt worden. Auf Platz 3,
Genau.
glaube ich, bei den schönsten Toren. Also schön eingeleitet, dann in die Spitze gegangen und im Stile eines Torjägers dann abgeschlossen, den Querpass von der rechten Seite. Also irgendwie hat er da alles vereint, was man vereinen kann, von Franz Beckenbauer, Gerd Müller in einer Person, Heiko Westermann. Das zu Real Betis und dann haben wir noch Real Sociedad, die ich deswegen natürlich noch mit reingenommen habe, weil sie Tom Ole wieder enttäuschen.
Ja,
Ein Sieg
leider.
erst, ja, 6 Punkte geholt, Tabellen 16.
Es ist eine Mannschaft, bei der man sich im Sommer oder bei der man sich in den letzten 2 Jahren immer gefragt hat, was haben die im Sommer eigentlich gemacht? Wenn man sich den Kader ansieht, gerade in diesem Jahr deutlich besser aufgestellt mit Jonatas im Sturmzentrum, mit Iarramendi, den sie verpflichtet haben, dazu Bruma, Diego Reyes gekauft und irgendwie fühlt sich so an, als wäre man wieder ein Jahr zurückversetzt worden. Der Trainer David Moyes ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, anders als vielleicht sein Vorgänger Jaguar es hatte in der vergangenen Saison, dem man dann eben auch vorgeworfen hat, er wäre in seiner zweiten Spielzeit ein bisschen zu grün gewesen, nachdem er nur das bestellte Feld seines Vorgängers Philippe Montagnier übernommen hätte. Momentan macht sich nicht bemerkbar, dass David Moyes wirklich ein Wundertrainer wäre in Anoeta. Es ist weitgehend uninspiriert, was Real Sociedad spielt. In den ersten Spielen dachte ich noch Carlos Vela und Jonatas, das passt gut zusammen. Inzwischen habe ich da meine Zweifel, weil sie auch ja meistens nicht spielen, weil Aguirreche immerhin der Einzige ist, der bei Real Sociedad im Moment die Tore schießt. Auch bei der 1-3-Niederlage gegen Malaga war er der Einzige, der Real Sociedad zumindest lange im Spiel gehalten hatte. Es sind wieder Fragen. Also von der Mannschaft her müssten sie ein Team sein, das die Europa League spielen kann und spielen muss. Nach was ist das, einem Fünftel der Saison etwa, muss der Blick schon wieder in die andere Richtung gelenkt werden, damit es bloß kein Abstiegstrauma am Ende geben kann.
Aguirreche mit 5 Toren in 5 Spielen. Von den Namen her, wenn man sich das mal so anschaut, vorne drin Imanol Aguirreche, Jonatas hast du angesprochen, Carlos Vela im Sturm, im Mittelfeld, ja, so zwei uneingelöste Versprechen, finde ich, mit Sergio Canales und Esteban Granero, aber auch Spieler natürlich wie Yerramendi, der wieder zurückgekommen ist von Real Madrid. Ruben Pardo, Xabi Pireto haben da die letzten Jahre auch eigentlich auch immer schon gespielt. Also für mich nicht ganz so erklärlich, warum das jetzt ja wieder nicht funktioniert. Gut, die Vorsaison war ja auch schon nicht so besonders gut. Am Ende war Real Sociedad ja Tabellenzwölfter. Ja, mal schauen, ob sie sich fangen können. Aber bis jetzt ist das noch keine gute Saison der Basken. Das
vielleicht ein Job für Felix Magath.
Ja, auf jeden Fall. Hattest du letztes Jahr nicht Thomas Tuchel irgendwie zu Real Sociedad reden wollen?
Ja, ich habe es versucht, aber letzten Endes hat er sich dann doch für den BVB entschieden. Ja. Aber ja, er galt ja, glaube ich, sogar zwischendurch als ernsthafter Kandidat oder Real Sociedad als ernsthaft interessiert, sagen wir es mal so. Das war ja nicht nur aus meinen Fingern gesaugt worden, aber mit Felix Magath, das habe ich jetzt noch nirgendwo gelesen, aber es könnte unterhaltsam werden.
Naja.
Dann also ich glaube, das hätte
was. Dann schon lieber mit David Moyes gegen den Abstieg.
Ja, aber stell dir mal vor, Felix Magath, das revolutioniert den ganzen Fußball in Spanien. Ja,
absolut.
Wir wissen nur nicht, in welche Richtung, aber es wäre auf jeden Fall mal eine komplett neue Erfahrung. Ja.
Tomole, was fehlt noch?
Was fehlt noch?
Die Sprachperle wahrscheinlich. Deine Sprachperle fehlt noch. Genau.
Genau.
Natürlich wieder irgendwas Spanisches aus dem Fußball, denke ich mir.
Nee, gerade heute nicht.
Was? Denn, klingt jetzt auch heute, gar nicht abgesprochen jetzt.
Klingt gar nicht abgesprochen.
Was? Genau. Nicht aus dem Fußball. Woher denn dann?
Heute aus dem Volleyball. War ja am Freitag, 9. Oktober, ich sag's nochmal, die Europameisterschaft bei Laola 1 TV losgeht. Und
nur
ich die
bei Laola
Spiele der deutschen Nationalmannschaft kommentieren werde und es darüber hinaus noch ein Magazin geben wird, den EM-Talk Doppelblock mit dem Experten Ralf Bergmann und mir. Einschalten lohnt sich hoffentlich zumindest. Habe ich eine Sprachperle aus dem Volleyball mitgenommen, und zwar den Mailboxball, den ich sehr unterhaltsam fand, also zumindest die Bezeichnung an sich. Den gibt's nämlich immer dann, ein Volleyballfeld etwa sofort hier, Christoph, wenn zwei Spieler sich gegenüberstehen am Netz, also ein Spieler den Ball auf die andere Seite schlagen möchte, der andere zum Block ansetzt und der Blockspieler dann etwas zu weit vom Netz entfernt steht, sodass der Ball unter ihm quasi, also über die Netzkante rüber, unter ihm oder vor ihm auf dem Boden fällt, quasi wie ein Brief, den man in den Briefkasten legt. Das ist der sogenannte Mailboxball im Volleyball.
Ah, okay. Ich habe Mailbox verstanden am Anfang und gedacht, was ist das denn? Okay, das ist der Mailbox, wenn man ihn einfach so reinstopft praktisch dann. Also das ist ja dann oft gar kein Schlag, sondern dann gehen beide hoch und dann da habe ich manchmal den Eindruck, der wird einfach so dann zwischen Block und Netz runter gestopft, dass er dann so ja, runterfällt.
Genau.
Wie in den Briefkasten.
Genau, das ist der Mailbox-Ball.
Ja. Das ist schön, dass du das gemacht hast. Ich habe nämlich gedacht, du sagst uns jetzt einfach, was Volleyball auf Spanisch heißt. Und das ist ja total.
Ist ja Volleyball.
Total, Volleyball. Total langweilig. Ja, aber der Mailbox-Ball, der ist gut. Auch wenn es keine spanische Sprachpelle war dieses Mal.
Komm. Ja, aber ich muss ja auch so ein bisschen den Horizont der 4Check-User erweitern.
Absolut. Ich kannte den Ausdruck zum Beispiel noch nicht.
Das freut mich. Ja.
Hombre, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Das war der Vorcheck mit Tom Ole Mink zu La Liga. Wir machen jetzt eine Pause und melden uns dann nach der Länderspielpause wieder mit Bundesliga und dann auch wieder mit La Liga, irgendwann dann auch wieder mit NHL. Dann wünsche ich euch, wenn ihr euch für Eishockey interessiert, viel Spaß mit den ersten Spielen der neuen Saison. Die geht ja am Mittwoch, beziehungsweise der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag los. Danke an dich, Tom Ole. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch am Rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.